Und dann weißt du, diese Story
ist... Das kannst ja niemandem erzählen.
Ich war so, diese Story ist safe fake, sowas gibt es nicht. Wirklich. Ich habe so dargestellt, niemand, was für ein Scheiß ist das denn? Sowas gibt's nicht. Und dann war so, zack, Österreich.
Ich habe diesen kleinen Bitte gebaut für Esther Graf. Sie kommt nach eigenen Angaben aus einem Ort, an dem es mehr Kühe als Menschen gibt. Was ich persönlich eigentlich ganz sympathisch finde, aber egal. Jetzt ist sie ansässig in Berlin und macht Musik mit einer Ästhetik, die irgendwo zwischen Y2K, Punk-Pop und Hip-Hop liegt. Sie schreibt aber auch Songs für andere sehr große Artists. Darüber sprechen wir später noch. Und auch ihre Feature-Liste kann sich definitiv sehen lassen. Und kennt diese Leute, mit denen man sich einfach gerne unterhält, weil sie immer gut gelaunt sind? Esther Graf ist auf jeden Fall so eine Person und wir hatten ein sehr offenes und intimes und gut gelauntes Gespräch. Und wie schön, dass ihr jetzt zuhört. Hi und viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Homegirls und ein ganz liebes Hallo von Leipzig nach Berlin rübergeschickt. Und zwar an meine liebe Kollegin Josi Müller und unsere wundervolle Gästin Esther Graf. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo. Es fühlt sich an wie so eine Außenwette, wie wir dir zugeschalten sind.
Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass ich gerade meinen allerfeinsten Moderationsmantel angezogen habe und diese Anmoderation hier gerade gemacht habe.
Ja, aber es müsste eigentlich noch so eine längere Pause dazwischen sein, wo man so blöd guckt. Und dann kommt ja,
auf jeden. Dass sie das immer noch nicht hingekriegt haben, ne? Es ist 2024 und wir haben immer noch Live-Schalten mit einer Minute Verzögerung.
Jedes Mal denke ich mir das, aber woran liegt das? Keine Ahnung.
Und wir so, Leute, benutzt einfach Skype. Es ist so easy.
Vielleicht müssen wir das erfinden.
Weißt du, was ich glaube? Das liegt bestimmt daran, dass sie so interne Systeme benutzen müssen, die so extra sicher sind. Und diese extra sicheren sind halt einfach noch nicht so geil wie ja Skype halt.
Ich habe früher auch beim Radio gearbeitet und viel so ganz komische Außenreportagen-Dinge mitgemacht. Also hatte ich so Praktikum bei Energy und so. Und ich weiß noch, weil ihr gerade darüber gesprochen habt, es gab auch so eine Aktion, da hat Freddy, es war so eine Morningshow-Moderatorin, ja, also ähnliches Level, wie du gerade anmoderiert hast, und sie hat Strippen gelernt oder zumindest so Pole Dance für eine Sido-Show. Was? Und ich weiß, dass ich damals halt mega aufgeregt war, so Sido zu treffen. Und er hatte ja diesen Song Strip für mich mit Kitty Cat.
Geil.
Ist ein Hit auch, auf
ist
jeden
ein
Fall.
Hit, ja, muss man sagen.
Hat meine Jugend begleitet. Und dann hat die Radiomoderatorin, haben wir so ihren Weg begleitet, wie sie in so wirklich absurden Strip-Clubs in Dresden strippen lernt. Oder so Pole Dance, sag ich mal. Eher ist ja ein Unterschied. Und dann wirklich bei dieser Sido-Show er sie dann so auf die Bühne geholt hat und sie das so performen musste und wir mussten das dann halt so begleiten im Radio. Und es war von vorne bis hinten einfach
im Radio
krank cringe.
Strippen lernen, begleiten?
Ja.
Hast du dann so,
hat was
man
war
so,
das für ein Jahr?
Ja, ich habe genau, wir haben das dann, sie hat dann moderiert, was sie so lernt, was sie so macht. Da gab es dann schon auch ein paar Facebook-Videos dazu.
Okay.
Und dann halt die große Live-Show. Und für mich war das damals mega aufregend. Und jetzt denke ich, es ist mega Panne.
Ja, aber vorüber, wie viele Jahre ist das her?
Sagen wir mal, ich bin ganz schlecht in Zahlen, ne? Wenn du mich so fragst, wann habe ich das und das gemacht? Ich habe keine Ahnung. So zwischen 10 und 20.
Ich würde auch sagen, das ist bestimmt so 2010. Würde ich schon so in die Richtung.
Das war ja noch vor unserer Beziehung.
Ja,
also
definitiv.
Deiner und meiner.
Ja.
Und die läuft ja schon 8 Jahre, also muss es weit, es war vor, keine Ahnung, direkt nach dem Abi habe ich Praktika beim Radio crazy gemacht und wirklich die dümmsten.
Ich stelle mir gerade vor, wie man,
Aktionen,
wie ihr so Pole Dance Quietschbein auf Pole-Geräusche aufnehmt, damit ihr die so im Radio zeigen könnt.
Aber krass, was da auch Radio noch für eine andere Rolle gespielt hat, ne? Das ist ja auch so eine richtige Promoreise, die ihr dann dorthin geführt
voll
hat. Es wird heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr funktionieren oder die Leute würden nicht so dranbleiben.
Doch, ich glaube schon.
Nee, die haben ja, ich weiß nicht, die haben ja das Konzert.
Aber im Radio meinst du?
Ne? Und dann.
Crazy. Ich glaube schon. Ich glaube, es hören noch richtig, richtig, richtig viele Leute Radio. Also ich meine, wenn ich allein schon, also alleine unsere Elterngeneration, hören die bei euch nicht Radio?
Doch. Frage ist für mich, okay, bleibt man jetzt so dran, wie jetzt, wenn man jemanden folgt jetzt auf Social Media? Das meine ich.
Ja.
Weißt du, dass die Leute wirklich dazu bekommst, weiterhin dran zu bleiben? Aber ich finde auch Radio zum Teil voll underrated. Vor allem, wenn die dann so irgendwie ZuhörerInnen Fragen stellen und so. Und wenn die dann irgendwelche random Leute zuschalten und dann irgendwelche Diskussionen losgehen. Da habe ich mich schon ein, zwei Mal erwischt, dass ich wirklich dann geparkt habe und dann noch die Sendung zu Ende
geil
gemacht habe. Also das ist underrated, Leute.
Ja, so ein bisschen Domians Style, ne? Das war auf jeden Fall ein Ding.
Aber der wird mir immer auf TikTok ausgespielt mittlerweile. Ich weiß nicht, was mein TikTok-Algorithmus denkt, was für ein Mensch ich bin, aber irgendwie so
Psychologie
erschreckende
interessiert
Sachen, die können mich auch irgendwie begeistern.
Aber hast du mal so weirde Praktika gemacht früher?
Das Lustige ist, ich habe irgendwie ganz früh, glaube ich, so eine Business-Seite in mir entdeckt und ich wollte immer schon irgendwie auf kürzestem Weg schnell Geld verdienen und habe dann, ich weiß nicht, ich habe einmal, das war mein erster musikalischer Job, da habe ich für so eine Dokumentation, da ging es um Formel 1, zwei Demos eingesungen. Ich habe mich dann richtig schlecht gefühlt meinen Freundinnen gegenüber, weil die den ganzen Sommer dann auf irgendeiner Alm oder so gekellnert haben und ich habe so dasselbe verdient, obwohl ich da irgendwo so eine Demo eingesungen habe. Aber ich habe einmal dann, ich hatte tatsächlich nur einen Sommerjob, sonst habe ich mich immer mit irgendwelchen verrückten Sachen durchgemogelt. Aber ich habe immer versucht, mein eigenes Geld zu verdienen.
Hey, das ist super.
Josi, habe ich mal diese Story erzählt von meinem 9. Klasse Praktikum bei dieser Fotografin?
Irgendwas klingelt, aber es ist so dunkel. Also, ey, erzähl.
Hau raus.
9. Klasse, wie alt ist man da? 14? 14.
In Österreich wird ja anders gezählt, deswegen weiß ich
nicht. Ah, okay. Auf jeden Fall, ich wollte damals Fotografin werden, zumindest hatte ich diese Idee, dass das vielleicht eine Möglichkeit sein könnte für mich. Hab dann bei einer Fotografin eben ein Praktikum gemacht und dann kam da so ein Typ rein, der wollte Nacktfotoshooting. Und dann hat der, oh Gott, das ist mir so unangenehm, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, weil ich war wirklich noch ganz klein einfach. Ich war 14.
Ja.
Und dann hat er das gemacht und dann gab es da auch so Requisiten, da so Ketten und sowas. Also so, wisst ihr, so ja. Gliederketten und so. Und dann war der da halt so nackig und dann hat er so geguckt und dann hat er so an seinem Pimmel da so rumgefuchtelt und meinte so, machen wir den noch mal ein bisschen größer und so. Und ich fand das so krass, dass die Fotografin das erlaubt hat, dass ich da dabei bin. Und vor allem, dass sie mit meinen Eltern da auch nicht vorher drüber gesprochen hat, weil die hätten das safe nicht erlaubt. Zu Recht auch. Und das Crazieste ist, dieser Typ, der hat ein Reisebüro am Leipziger Flughafen. Und da hat er so ein Foto von sich vorne an seinem Reisebüro vorne dran. Und immer, wenn ich am Leipziger Flughafen bin und irgendwo hinfliege, sehe ich dieses eklige Gesicht und dann läuft es mir so kalt den Rücken runter.
Oh Gott, dass du dich dann da auch immer wieder daran erinnern musst,
das
wie schlimm.
Das ist immer wieder re-traumatizing.
Aber das war ein Angebot der Fotografin, Akt oder?
Ich glaube, die hat einfach alles gemacht. Das war egal, Hauptsache der bezahlt halt. Es war jetzt nicht irgendwie so ein krasses Fotostudio oder so. Das war halt so vom Style her Studio-Line irgendwie.
Aber hattest du dann so das Gefühl, dass du das erst später gecheckt hast, ey, wieso hat da niemand mit mir gesprochen? Oder dachtest du in dem Moment schon, niemand mit meinen Eltern gesprochen?
In dem Moment war es mir einfach nur so unangenehm. Aber ich dachte mir halt so, weißt du, das ist so die Ära so mit 13, 14, wo du so anfängst, so Sex in the City und diesen ganzen Bullshit zu gucken. Und dann dachte ich mir so, ich bin erwachsen. Das stört mich gar nicht.
Ja.
Und jetzt im Nachhinein.
Klar kann er den größer machen, wenn er will.
Das ist alles normal.
Boah, das ist wirklich eine ganz schreckliche Geschichte. Das
ist
tut mir
so
leid.
Furchtbar.
Ja.
Ich überlege gerade, ob das der erste nackte Mann war, den ich gesehen habe.
Oh Gott, hoffentlich nicht.
Oh nein, jetzt siehst du ihn immer wieder am Flughafen. Irgendwann müssen wir sein Foto überkleben mit einem großen Homegirls-Deal.
Ja. Oder sein Reisebüro macht einfach irgendwann zu. Wie die überleben können, frage ich mich auch.
Das kann ich auch gar nicht verstehen. Aber ey, Esther, du wolltest eigentlich gerade was anderes sagen, oder?
Ich habe nur auch dadurch jetzt an was denken müssen. Wir haben früher immer uns mit irgendwelchen Fotografen getroffen und halt einfach Fotos für Instagram zu machen. Ich war mal ein Brandy Melville Girl. Wisst ihr, was das ist?
Nein.
Brandy Melville ist so ein Kleidungsshop. Das war so, das kam kurz nach Hollister. Und das war auch so ein Ding. Mhm. Da wurden auch einfach Mädels gecastet, dass die dort arbeiten dürfen. Was
Alter.
Ist so dumm ist, weil wir so wenig Geld verdient haben. Aber auf jeden Fall, wir wollten halt alle irgendwie uns Instagram aufbauen, weil das war so ganz Anfangphase von so Bloggern und so. Und ich dachte auch mal, vielleicht kann ich mir da ja was aufbauen. Und dann haben wir uns auch einfach immer mit irgendwelchen Fotografen getroffen und dann Fotos gemacht. Macht, wo ich manchmal auch so denke, ey, das ist eigentlich super gefährlich, dass da jetzt irgendein fremder Fotograf in meine Wohnung kommt, mit mir dort Fotos macht. Keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Und damals dachte ich mir, das ist ja, gar nicht schlimm. Aber irgendwann später war ich so, ich würde das heute im Leben nicht mehr machen, dass ich irgendjemand meine Adresse schicke.
Damit kann ich total relaten. Es war bei uns ganz ähnlich in der Jugend.
Same.
Aber damals noch für Facebook.
Ich habe auch damals für Facebook. Nee, bei mir war es.
Oder StudiVZ.
Genau, bei mir war es SchülerVZ. Und Facebook und der Typ, mit dem ich da Fotos gemacht habe, das war auch gar nicht weit von mir zu Hause. Aber ich habe dann gesagt so, nee, ich will nicht, dass wir das bei mir zu Hause machen und so. Und dann, wir wollten aber trotzdem so ein Outfit-Change. Und der hatte halt so einen weißen, so einen Minibus, Wisst ihr, so ein VW. Und dann habe ich mich in diesen Bus umgezogen. Und jetzt bin ich halt im Nachhinein, denke ich nur so, bist du komplett wahnsinnig.
Ey, wirklich, alle Red Flags hätte er dir präsentiert vor seiner Garage. Und trotzdem,
boah, so, so schlimm, katastrophal, was man alles gemacht hat.
Hey, aber du hattest ja auch
alles für geile Pics, Alter.
Model-Ambition, oder? Sorry, ich habe es gerade nicht verstanden.
Ich habe gesagt, alles für geile Pics. Ja,
für Likes, aber wie man auch eigentlich damals schon so gar kein Gefühl hat, aber so für Privatsphäre oder so. Letztens gab es so eine Familiendiskussion, wo ein Bekannter von uns halt gesagt, ja, dass man halt so voll aufpassen muss, was man alles postet. Und so im Leben eines Artists geht es die ganze Zeit darum, wie können noch mehr Menschen wissen, wer ich bin. Ja. Dass man so diesen Zugang zur Privatsphäre halt total verliert. Aber in manchen Situationen, ich hatte das mal bei einer Flink-Bestellung, dass der Typ dann irgendwie wusste, was ich für Mucke mache und mir dann die ganze Zeit SMS geschickt hat. Und ich war so,
scheiße.
Oh mein Gott, man muss eigentlich voll aufpassen, aber wo ist dann die Grenze, dass man sagt, okay, was hilft der Promo und was halt ist dann irgendwie einen Schritt weiter in die Privatsphäre, so, wenn man halt auch, ich poste ja auch die ganze Zeit irgendwelche Sachen, ey, wie schnell man checken könnte eigentlich gefühlt, in welcher Straße ich lebe.
Das ist
auch
mega
crazy.
Gefährlich, Alter. Das mache ich zum Beispiel gar nicht. Also ich habe wirklich vor ein paar Jahren komplett aufgehört zu posten, in was für einem Stadtviertel ich mich bewege. Außer ich habe das Stadtviertel schon verlassen. Also es ist halt einfach krass gefährlich, weil du weißt ja auch nicht, keine Ahnung, jetzt bist es nur du, aber was, wenn es irgendwie dann noch deine Familie betrifft? Oder wenn irgendwas passiert, du machst irgendeinen Fehler öffentlich, irgendwelche Leute fangen an, dich zu hassen. Obwohl, was für Fehler, ne, kann auch ein Missverständnis sein. Und auf einmal kommen die Leute und stehen vor deiner Tür und wollen, keine Ahnung, dich, deine Mutter und dein Kind oder was auch immer dann noch angreifen. Also das war so meine riesengroße Sorge. Aber es gibt ja auch voll viele Artists, die übertrieben privat sind, über die man gar nichts weiß und die auch voll gut funktionieren.
Was meinst du übertrieben privat?
Also jetzt zum Beispiel über einen Peter Fox weißt du gar nichts.
Ja, aber to be honest, ich glaube, das der kommt halt auch aus einer anderen Zeit. Mir kommt vor, so Artists, die einfach sowieso funktionieren, ohne dass sie den Leuten viel geben, kommen halt aus einer Zeit, wo man das vielleicht nicht gebraucht haben. Die wurden vor TikTok gebreakt. Ja. Aber ich weiß nicht, wenn man heutzutage irgendwie stattfinden möchte und noch nicht vor Spotify gebreakt wurde, ist es, glaube ich, schwierig, sich nicht irgendwie online zu zeigen. Oder das Ding ist, ich glaube, es ist einfach nicht mehr so Zeiten, dass die Leute so krass auf einen warten. Oder es wäre schön, wenn es so ist, aber ich merke schon noch, was ich auch für Anxieties habe, wenn ich mal länger nichts poste oder so, oder wenn ich mal lange keinen Song rausgebracht habe, was das mit mir macht, weil ich ja auch, ich sehe es ja dann auch in den Zahlen. Und das ist immer so eine Gratwanderung, okay, wie viel lässt man an sich ran und wie viel ist halt so, ja, das ist halt part of the game, aber es ist schon hart.
Es ist schon ein Teufelskreis, würde ich sagen. Safe. Aber wo würdest du sagen, ist die Grenze vom Postbaren, was deine Privatsphäre angeht? Weil zum Beispiel postest du auch Fotos mit deinem Boy, du sagst, du postest so eventuell irgendwo, wo du wohnst, aber was sind so die Grenzen, die du dir da gesteckt hast?
Ey, ja, letztens habe ich so eine Story gepostet. Und dann habe ich die hochgeladen und da habe ich mir das so angeguckt und ich war so, man könnte direkt checken, wenn man da einmal vorbeigelaufen ist, dass das die Ecke ist. Deswegen musste ich das vorhin sagen und habe das dann direkt gelöscht, weil ich mir dachte, ey, man muss langsam auch halt ein bisschen aufpassen. Ich hatte zum Beispiel mal Sessions mit Katja und die hat zum Beispiel auch, da war mir das erste Mal so bewusst worden, weil ich so eine Story gemacht habe und sie so, ey, bitte das nicht hochladen. Man sieht einfach aus dem Fenster, wo ich wohne, weil wir bei ihr zu Hause geschrieben haben. Dann war ich so, ey, so weit habe ich in meinem Leben noch nicht mal gedacht. Aber das denkst du vielleicht erst, wenn es dann irgendwann mal zu spät ist. Und deswegen, da muss ich schon, merke ich einfach gerade jetzt so mehr und mehr ein bisschen aufpassen. Ich frage mich auch immer, wie das so Artists machen, die richtig groß sind, wenn es zum Beispiel um Uber-Fahrten geht. Ja. Der weiß ja offensichtlich, dass er mich jetzt abends nach einer Session jetzt nach Hause fährt. Ich fahre offensichtlich nicht in den Club, wie man damit umgeht.
Ja, wie du schon sagst, Pizzalieferantinnen, DHL, Post, whatever. So, wenn die dich einmal erkennen und also das ist durchaus auch schon irgendwie bei uns passiert, aber jetzt überhaupt nicht kritisch oder so, aber wenn der Lieferando-Fahrer dann so super kichernd vor deiner Tür steht und man schon so merkt, ah ja, okay, der hat jetzt irgendwie mal was gesehen oder so.
Ja.
Gar keine Ahnung, wie man sich davor schützen kann, außer mit falschem Namen-Klingelschild, aber wenn du selber an die Tür gehst, ja,
Das wäre vielleicht irgendwie eine Idee, aber ich habe zum Beispiel ab einem gewissen Punkt auch aufgehört, wenn mir jetzt Sachen zugeschickt werden oder so, dass ich das einfach mal ins Office vom Management schicke und jetzt nicht mehr zu mir nach Hause, weil das haben mittlerweile dann schon so viele Leute meine private Adresse, das muss jetzt nicht sein, aber es ist ja auch nicht immer so, dass die Leute da, nicht jeder Mensch, der weiß, wo du wohnst, ist ein Stalker, so, ne? Das muss man natürlich ja, halt auch unterscheiden, aber es ist trotzdem krass. Jetzt zum Beispiel in der Straße, wo ich wohne, weiß ich, dass da 1, 2, 3 andere Prominente wohnen. Allein, dass ich das weiß und mit diesen Leuten noch nie gesprochen habe, ist halt schon auch crazy. Aber du läufst den Leuten halt über den Weg. Mhm. Du kannst es ja fast gar nicht vermeiden, dass du das weißt, dass die wahrscheinlich hier irgendwo wohnen. Wir haben vorhin auch über jemanden gesprochen, wo ich so war, ey, die Künstlerin, glaube ich, wohnt in der Ecke.
Ich setze mir jetzt immer eine große Maske auf, wenn jemand eine Pizza liefert.
Aber was für eine Maske, wenn ihr jede Maske tragen könntet, um Leute abzuschrecken, die unangenehm sein können, würden, werden, könnten. Welche Maske?
Ja, ich glaube schon so eine mit Kristallen, aber so Modeschmuck besetzte Hassi. Also so eine Hassmaske.
Was ist eine Hassmaske?
So eine Sturmmaske.
Ach so, okay. So eine Balaklava, okay.
Ja, vielleicht liefern die dann aber irgendwann nicht mehr zu dir. Ja, Österreich ist ja voll bekannt für die Krampus. Wisst ihr, was das ist? Weißt du, was das ist?
Ey, ohne Scheiß, ich habe letztens, ich mache ja diesen X-Factor-Podcast für RTL2 und Podstars. Gemeinsam mit meiner Kollegin Lolita. Dann haben wir so eine Story gehabt über diesen Krampus. Und ich dachte,
kannst du uns das erzählen?
Die Story? Ja. Es ging im Prinzip, also ich glaube, es ist sehr viel besser, wenn Issa das gleich mal erzählt, was dieser Krampus ist. Aber I lost my shit. Ich dachte so, was für eine Kultur ist das? Und dann war ich so, diese Story ist...
Das kannst du ja niemandem erzählen.
Ich war so, diese Story ist safe fake, sowas gibt es nicht. Wirklich. Ich habe so dargestellt, niemand, was für ein Scheiß ist das denn? Sowas gibt's nicht. Und dann war so, zack, Österreich.
Die laufen so durch die Straßen und erschrecken Leute, oder?
Ja. Also das ist so eine Tradition, das findet immer am 5. Dezember statt. Mhm. Also es ist quasi so das Pendant zum Nikolaus, der der gute Mann ist, gibt's die Bösen, das sind die Krampusse. Mhm. Und das ist so eine Tradition, die sich richtig durchgesetzt hat in Österreich, dass es richtige Krampus-Umzüge gibt. Und da ziehen sich, ich würde sagen, das sind 95% Männer, ziehen sich einfach verrückte Masken auf, die sehr aufwendig geschnitzt sind. Also das ist auch unheimlich teuer, einfach ekelhafteste teuflische Masken.
So gruselig.
Ja, richtig, richtig schlimm. Und dann dazu noch einen pelzigen Anzug und tragen ganz viele Glocken. Und dann gehen Leute zu diesen Umzügen. Man kann sich das so angucken. Dann läuft Metal-Mucke. Und dann gehen die einfach zu den Leuten hin und hauen die mit Zweigen. Das ist es, basically. Aber da gehen so viele Leute hin, es ist absurd.
Ja, also ich würde schon sagen, es ist auch ein normaler Tag in Berlin eventuell. Ich war letztens auf einem Geburtstag, kommt ein Typ, wirklich creepy Typ, mit einer Scream-Maske rein. Und wir sind alle so, oh nee, Alter, weil jeder weiß, jetzt passiert halt irgendwas Dummes. Er ist dann halt in die Garderobe gegangen, hat so ein bisschen an den Jacken rumgemehrt und wir haben das so beobachtet und irgendwann ist dann eine rein. Und weil du weißt ja auch nicht, es ist so weird, so was machst du dann? Du weißt ja nicht, ist er gefährlich, ist er betrunken, was ist mit dem Typen los, will er einfach uns nur verarschen? Genau, und dann wurde er des Raumes verwiesen, weil er wahrscheinlich irgendwas stehlen wollte, obwohl das eine sehr auffällige Maskerade dafür war. Mhm. Aber ja, das erinnert mich sehr.
Das erinnert mich so ein bisschen an, wie ich in der Schule gespickt habe, einfach so auffällig, einfach Spickzettel auf den Tisch.
Aber das funktioniert meistens sogar noch fast am besten.
Ja, ist so.
So richtig auffällig das zu machen, weil dann gucken die gar nicht hin, weil wenn man die ganze Zeit so blöd guckt. Ich muss sagen, mein Cheatcode des Jahrhunderts war, irgendwann kam es so weit, dass es dann Trennwände gab. Hattet ihr die dann auch? Das waren so Schablonen, die so an den Tisch festgemacht wurden, dass du halt nicht spicken kannst von deinem Sitznachbar. Und ich weiß, wir waren so eine große Klasse, dass wir nicht genügend Schablonen hatten. Und dann wusste ich immer genau, welcher Platz, wo die halt ausgehen. Und dann habe ich immer so meinen Ordner dorthin gestellt. Und dann hatte ich da so meine Dinger drin. Es hat manchmal funktioniert, manchmal nicht. Aber ich war auf jeden Fall mein
Cheatcode. Ich möchte meinen Nummer 1 Spick-Cheatcode jetzt mit euch teilen. Mhm. Und allen, die hier noch zur Schule gehen. Und zwar haben wir auf kariertes Papier in dem hellsten Grauton, den es gibt, komplette Spickzettel geschrieben, also gedruckt auf kariertes Papier, im hellsten Grauton. Und du siehst das halt nicht, wenn du ja, keine Ahnung, einen Abstand von einem halben, einen Meter hast. Also du musst einfach 10, 15 Zentimeter vor diesem Papier sein, um das wirklich zu erkennen. Bruder, das ist so krass, wie gut das funktioniert hat.
Wow.
Das ist super.
Crazy.
Was haben wir noch gemacht? Also manche Leute waren so richtig crafty und haben dann Wasserflaschen-Etiketten und sowas bedruckt. Mhm. Da war ich so, da ich habe keine Zeit für sowas.
Zu aufwendig.
Aber auf kariertes Papier in hellgrau zu drucken, so viel Zeit muss sein.
Ja, aber das ist ja, da musst du ja einfach nur ein Dokument sozusagen erstellen und das dann halt kariertes Papier in den Drucker machen. Bei dem anderen musst du ja richtig in so ein Design und so mit ausschneiden und dann auf so Folienpapier drucken. Dafür war mir die Wasserflasche nicht groß genug, um diese Informationen, die das wert gewesen wäre, da drauf zu machen und diesen Aufwand einzugehen. Ja. Was haben wir noch gemacht?
Aber man muss auch sagen, dass so Spickzettel schreiben auch voll die gute Übung ist. Eigentlich lernt man dadurch Sachen zusammenfassen. Mhm. Das war ja auch immer so ein Riesenthema, dass so Sachen zusammenfassen. Was sind die wichtigsten Sachen? Und so kannst du Leute unterrichten, weil das ist so, okay, jetzt check ich, so runtergebrochen.
Du hättest einfach sagen sollen, Dicker, das ist halt, so lerne ich halt. Das ist, und das, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ne, dieses ganze Geteste und so in der Schule, ich finde das so vollkommen idiotisch, weil wir sind einfach raus aus der Zeit, wo du Sachen auswendig können musst. Es ist einfach völlig, es ist halt komplett unnötig. Und stattdessen einfach mit Menschen wirklich beizubringen, wie sie Sachen tatsächlich verstehen, würde so viel mehr Sinn ergeben.
Aber glaubst du nicht, dass es auch so ein gutes Gehirntraining, so Sachen auswendig lernen?
Nee, ich glaube tatsächlich, auswendig lernen ist überhaupt nicht besonders gut fürs Gehirn. Ich glaube, was gut ist fürs Gehirn ist, Sprachen lernen zum Beispiel ist super gut fürs Gehirn. Zusammenhänge verstehen ist gut fürs Gehirn. Also all solche Sachen, aber so Sachen.
Aber Sprachen lernen kann ja auch auswendig lernen sein.
Ja,
oder,
aber,
ne, also.
Ja, ich denke halt gerade so an so synaptische Verknüpfungen und sowas. Natürlich, wenn du lernst, ist das auch so. Aber ich meine, wie lernen wir denn? Wir haben, also wisst ihr die ganzen Sachen noch, die ihr gelernt habt?
Nee, ich kann so ein halbes Gedicht und das ist riesensinnlos.
Genau. Immer, wenn
ich,
welches?
Ja, der goldene Handschuh.
Sag mal.
Nee.
Ich kann noch, wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Dieser Erlkönig, Alter. Einfach so ein, eine Tod.
So ein creepy Scheiß auch.
Oder einfach so eine Story, wo der Vater reitet, sein Kind ist todkrank und die ganze Zeit ist so ein, der Erlkönig ist der Tod, der so, du liebes Kind, komm, geh mit mir. Gar schönes Spiel spiel ich mit dir. Und du bist so,
Ey, wie ich das auch gar nicht lernen wollte, es ist so krass. Wir hatten das auch in der Schule und ich weiß, dass sie in irgendeiner hintersten Zelle, aber ich weiß auch, dass mein Gehirn das richtig aussortiert hat, weil es sich das einfach, wenn mein Hirn sich das auch gar nicht merken wollte, so, weil ich finde zur Schulzeit, ja, wenn ich das so zurückdenke, ich finde das so, das müsste man so krass hinterfragen, was das so mit der Psyche von einem macht, weil ich würde mich schon als jemand, ich würde mich jetzt nicht als dumm einschätzen und ich weiß, dass ich eine krass emotionale Intelligenz habe, ich war nicht gut in der Schule. Und das hat mir so krass, es hat mir so krass mein Selbstwert auch genommen. Ich fand das richtig schlimm. Also, so dieses die ganze Zeit bewerten werden und nur dieses Konzentrieren darauf, was man nicht kann, das fand ich super schwierig. Also später gab es dann schon so irgendwie Schwerpunkte und da konnte ich dann auch irgendwie schon mich in meinem Musikding irgendwie wiederfinden und das hat mir dann auch krass geholfen. Also die klassische Schulzeit. Das hat mir auf jeden Fall nicht geholfen, meine Identität zu finden, muss ich sagen.
Bei mir genauso. Also ich habe wirklich so damit gestruggelt, die ganze Zeit dieses Bewertungsding zu bekommen. Das Einzige, wo es okay war, war Englisch. Aber ansonsten war ich so, keine Ahnung, Musikunterricht. Ich war so schlecht im Musikunterricht, weil wir so harte Musiktheorie hatten. Und es hat mir richtig Mucke so madig gemacht einfach.
Hey, aber was denkt ihr über, also als ich angefangen habe mit Musik machen, hatte ich so eine romantische Vorstellung davon, ne, dass man ewig lange zusammen jammt und die ganze Nacht mit zwei Vino und so ganz viele Sachen aufschreibt und so und irgendwann recordet man das, wenn das alles perfekt ist, aber die Realität ist ja eine andere, ne? Man hat, es ist jetzt nicht viel, doch es ist unromantischer im Normalfall, für mich zumindest. Man hat so Sessions, man ist kreativ mit Leuten, aber es fühlt sich irgendwie viel mehr an als Job. Und wenn du Sachen getextet hast, ne, lass uns da gerne gleich nochmal über deinen Co-Autorinnen-Job sprechen, dann hast du das auf dem Handy und dann singst du das ein. Aber da kannst du es ja meistens noch gar nicht auswendig.
Ja.
Und dann habe ich auch gedacht, naja, dann musst du ja aber irgendwann anfangen, deine eigenen Texte auswendig zu lernen. Also so geht mir das immer. Also ich fange vor Konzerten an, meine eigen geschriebenen Texte auswendig zu lernen, weil ich das alles wieder vergessen habe, was ich vor einem Jahr geschrieben habe, weil es einfach vom Kopf ins Handy, ins Mic und das sackt gar nicht bei mir so richtig. Weißt du, wisst ihr, was ich meine?
Ja, aber ich höre schon oft halt meine eigenen Sachen an. Deswegen kann ich es, glaube ich, dann auch irgendwann auswendig, weil ich habe richtig krasse Devoritis. Ich höre mir dann die Demos so oft an, dass ich dann gar keine Änderungen mehr machen kann, weil ich so, das gehört doch dahin. So ja, okay. Fehler, das ist eigentlich richtig schlimm. Aber ja, ich bin deswegen auch tatsächlich, glaube ich, immer in meinen Spotify-Rap-Top 5 mit drin, weil ich mir immer vor den Konzerten einrede, ich kann das alles gar nicht und komme da in so einem Modus, was mache ich nochmal? Wie geht das? Wie geht singen? Und dann höre ich mir immer meine Songs aber kurz davor an, dass ich so in den Modus komme. Aber das ist schon auf jeden Fall crazy, was du jetzt auch meintest, dass die Realität so ganz anders ist. Und wie viel Teil des Jobs auch ist, was nichts mit Musik machen selbst zu tun hat. Wie viel man eigentlich auch so, was für ein großer Teil die Business-Seite auch einnimmt. Ich merke das halt jetzt mittlerweile halt so krass, wie viel es halt darum geht, es Content zu machen, die ganze Zeit irgendwelche Meetings zu haben. Es ist ja, ich bin ja irgendwie in jedem Teil der Kommunikation mit drin von, okay, ich schreibe den Song, man redet darüber, welchen man rausbringt, dann bin ich mit dem Mastertypen im Austausch und dann geht es darum, wie wollen wir den Song irgendwie arbeiten, dann macht man Interviews und so. Und das sind so viele Sachen, wo ich unterschiedliche AnsprechpartnerInnen habe. Aber ich bin halt in jedem Teil der Kommunikation mit drin, was ja total viel ist, auch fürs Gehirn. Also das muss ich sagen, wie viel es insgesamt einfach ist.
Ist es denn, du meinst vorhin so, du bist so eine Businessfrau, einfach schon von Teenagerjahren an gewesen. Macht dir das auch Spaß oder hast du eher das Gefühl, dass du dich lieber einfach nur auf die Mucke konzentrieren wollen würdest?
Ja, es ist schon so ein bisschen so eine Hassliebe. Einerseits feiere ich das voll und ich weiß auch, dass ich mir da über die Jahre auch so ein Knowledge irgendwie mit aufgebaut habe, weil man braucht ja auch, ganz ehrlich, zu einem gewissen Grad auch juristisches Wissen. Man muss halt einmal gefühlt, glaube ich, so ein bisschen auf die Fresse fallen, dass man irgendwie sieht, okay, wie es nicht sein soll oder dass man halt irgendwie so ein bisschen herausfindet, okay, was ist wichtig, wenn ich einen Vertrag unterschreiben möchte. Und ich glaube, ich sehe mich da auch langfristig, weil ich mittlerweile halt so viel darüber weiß. Ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann mal, ich möchte immer im Bereich der Musik bleiben, aber ich könnte mir auch voll vorstellen, mal A&A zu werden, weil irgendwie macht mir das Spaß. Aber es ist halt voll wichtig, dass es nicht so die Überhand nimmt. Ja?
Dieses Gefühl von, soll ich nicht vielleicht doch A&A werden? Finde ich irgendwie geil, weil das ist ja, also erstens hat man halt, also der Hauptjob besteht ja darin, einfach Newcomer zu finden und zu überlegen, is that person gonna pop, yes or no? So. Und dann zu gucken, okay, wie kann ich dazu beitragen, dass aus dieser Person das wird, was die Person möchte und was auch wirklich gut funktioniert. Also ich finde schon, dass das irgendwie geil ist, weil man halt wirklich, man kann auch richtig helfen, ne, einer Person irgendwie mit ihrer Vision weiterzukommen. Und ich finde es schon ziemlich geil.
Ja, manchmal denke ich mir auch so, was ich mir früher dachte, was voll wichtig ist, was heute total unwichtig ist. Wenn ich mir mal so meine YouTube, ich weiß nicht, wie sagen wir, YouTube For You Page, YouTube Startseite angucke, von vor 10 Jahren, ich habe die ganze Zeit so Runs geübt, weil ich dachte, ich kann nicht Sängerin werden, wenn ich nicht die Beyoncé-Runs kann. Dabei völliger Blödsinn. Es geht null darum. Also es ist auch irgendwie, wie die wenigsten Artists, die ich kenne, nehmen jetzt Gesangsunterricht, wie wenig es dann zum Teil auch darum geht, im besten. Also der beste Gesangsunterricht ist ja eigentlich sich ganz oft aufnehmen und sich hören und irgendwie herausfinden, das ist das, was ich an meiner Stimme mag. Das kornt sich vielleicht nach und nach so zu meinem Wiedererkennungswert raus. Aber das ist ja nicht etwas, was dir jemand im Gesangsunterricht erklärt.
Aber es ist schon auch nicht schlecht.
Das mit den Runs aber, ne? Das mit den Runs, Dicker, das ist auch so voll mein Thema. Ich bin so, ich habe alleine heute Morgen, war ich schon wieder so, habe so einen Run einfach so geübt. Und so, aber Runs üben ist auch einfach so eine Scheiße. Ich hasse das.
Das macht keinen Spaß, aber es ist im Grunde auch, ehrlich gesagt, nicht so wichtig. Also wenn ich mir jetzt so, wenn du dir deutschsprachige Musik auch irgendwie anhörst, so wer performt damit in Runs? Deutsche Musik lebt von den Texten und von dem Gefühl, was übertragen wird. Und niemand braucht von dir, dass du jetzt geisteskrank singen
aber
kannst.
Aber ist schon so geil, wenn man Runs kann. So.
Voll. Natürlich, natürlich für live ist überkrass, aber es ist nicht notwendig, um eine Karriere zu haben.
Voll, überhaupt
so,
nicht.
So wie viel... Weil Artist sein ist ja halt so viel mehr als zu singen. Das ist das, was ich meine. Ich glaube, das ist ein Riesenpart auch in diesem A&R-Bereich. Es geht ja dann nicht nur darum, okay, kann die Person gut singen oder sind vielleicht die Texte hier und da ganz cool, sondern die Person muss halt super viel mitbringen. Es ist auch so eine mentale Stärke, glaube ich, die man braucht, um das halt durchzuziehen. Weil ich glaube, es ist so eine Gratwanderung. Ich glaube, es gibt so Leute, es gibt so Artists, die ich kennengelernt habe, die am Anfang ihrer Karriere stehen, wo einerseits vielleicht so war, oder es gibt ein paar Leute, die haben Leute um sich, die null an einen glauben, aber es gibt auch total die irgendwie zu früh gefühlt so in die Industrie reingeflogen sind und halt noch gar nicht so herausgefunden haben, okay, was sind die Sachen, die ich glauben soll und was nicht. Und wie krass es ist, dass Leute oft, keine Ahnung, mit A&Rs sprechen oder irgendwie in Meetings sitzen, wo denen die Welt versprochen wird. Und dann ist die Fallhöhe natürlich halt so, wie sagt man, hoch oder so stark, dass es halt so, wie viele Leute damit halt krass auf die Fresse gefallen sind, weil dir jemand sagt, ey, mach das und das und das und dann wird's abgehen. Es ist halt so voll ein schmaler Grat zwischen, ey, ich glaub an dich und du kannst groß träumen, aber was ist auch die Realität? In den seltensten Fällen funktioniert's mit dem ersten Song und du bist morgen Apache, das ist nicht der Fall.
Ja, aber wie bist du zum Songwriting gekommen und da auch mit großen Artists zusammenzuarbeiten? Also ich habe gelesen, zum Beispiel Katja Krasewitz, hast du vorhin erzählt, aber du hast auch mit Bowie gearbeitet. Also du arbeitest generell mit ganz vielen Künstlern, aber schreibst auch mit einigen.
Das kam eigentlich im Grunde durch andere Producer, mit denen ich zusammengearbeitet habe und mir halt... Oh.
Sorry. Okay. Oh Gott, was passiert?
Alles okay?
Wahrscheinlich hat jemand den Fahrstuhl gerufen.
Das geht gar nicht.
How dare they?
All good. Also es kam im Grunde durch andere Producer, mit denen ich zusammengearbeitet habe, weil ich einfach eine große Liebe zu Songwriting auch habe und ich auch voll krass daran glaube, dass man es zu einem gewissen Grad auch lernen kann. So, ey, wenn ich mal meine erste Song anhöre, oh, das soll mal lieber gar keiner hören. Aber ich bin halt grundsätzlich gar nicht zur Mucke gekommen, dadurch, dass ich Songs geschrieben habe, sondern ich wollte immer auf der Bühne stehen. Für mich kam das eher aus dieser Entertainer-Seele raus sozusagen. Aber später habe ich irgendwie für mich nach und nach dieses Songwriting so entdeckt, dass ich das so abfeiere, wie cool das ist, dass du halt alle Möglichkeiten hast. Und dann war es so, dass mich der ein oder andere Produzent dann gefragt hat, ob ich mal in eine andere Session zu einem Artist dazu kommen will, wo die dachten, ey, so ein Input von mir würde vielleicht mal ganz gut tun. Und dann hat sich es mit einigen Artists dorthin entwickelt, dass es für ein längeres Projekt dann geklappt hat. Ich habe mit Tava zum Beispiel, das nicht das aktuelle, sondern das letzte Album, da haben wir echt, würde ich sagen, zwei Drittel davon gemeinsam geschrieben. Und ja, im
Moment...
Mit
wem noch, was die Leute noch nicht wissen? Hm? Mit wem hast du noch gearbeitet, was die Leute vielleicht noch nicht wissen, was du erzählen darfst?
Ja, ich habe lustigerweise bei der aktuellen Montez-Single mitgeschrieben, die Glücklich, die jetzt rauskam. Und das war voll schön. Der hat mich auch gefragt, ob ich dann mitkommen möchte auf sein Songwriting-Camp. Und das war voll die tolle Erfahrung, weil ich feiere es einfach, mit Leuten zu arbeiten, von denen ich viel lernen kann. Ich liebe es auch einfach. Es ist immer so eine Herausforderung, aber mit Leuten im Studio sein, wo ich einfach das Gefühl habe, die sind krasser als ich. Aber wenn halt so Leute verschiedene Stärken haben und du halt drei verschiedene Köpfe hast, die einen coolen Song schreiben, kann das so Spaß machen. Genau, da bei Montez habe ich mitgeschrieben. Ich habe auch bei Vanessa Mai was geschrieben. Ist ja dann schon fast so ein bisschen die Schlagerrichtung, was ich aber als Erfahrung
Bock?
Auch... Ja, das macht so Spaß. Es war so cool, das zu schreiben.
Was ist so die cheesieste Line von dem Song, die du geschrieben hast?
Boah, jetzt muss ich kurz diesen Song aus der hintersten Ecke rausholen. Warte. Wir haben da tatsächlich, und deswegen war das, glaube ich, auch der Key, warum der Song dann gepickt wurde, weil es war ein Songwriting-Camp, ganz viele Songs entstanden sind. Und ich weiß noch, ich habe an diesem Tag gesagt, Leute, lasst mal nicht so Schlager denken, weil so, wenn ich mir so ihren ganzen Look and Feel anguck und wenn man so in ihrer Playlist auf Spotify reinhört, was sie privat so hört, ich glaube nicht, dass sie privat jetzt Schlager krass hört, dass wir richtig klass popmäßig denken. Und dann wurde der Song mit ihrem Flavor natürlich dann irgendwie doch dadurch mehr diese Ecke. Und das war dann, glaube ich, die Lösung, dass wir gar nicht so krass schlagermäßig gedacht haben, dass es dann der Song geworden ist. Was ja auch, glaube ich, ein bisschen so die Mission ist, gar nicht so krass im Schlager stattzufinden. Aber ich habe so gemerkt, die anderen Teams haben alle krass auf Schlager geschrieben und dann wurden die Songs nicht gepickt. Da war das, glaube ich, bei uns so ein bisschen der Key. Aber ja, ich habe auch mit unterschiedlichen Rappern schon gearbeitet. Dadurch, glaube ich, kam ich ja auch nach und nach so ins Game so rein, weil ich dann, das erste Feature, was ich jemals gemacht habe, war Olexisch. Und es war auch nur, ich war im Studio und der war im Nebenraum und kam so rüber und war so, ey, wer bist du, krasse Stimme. Dann waren wir am nächsten Tag im Studio und dann hat es dadurch geklappt. Und dann habe ich durch die Session viel mit den Chucklers gearbeitet, die mich dann auch wiederum zu Sessions dazu geholt haben. Und es war so, ja, so ein Prozess, wo ich immer wieder wo reingeholt wurde. Und dann habe ich echt eine Zeit lang jetzt voll mich auf meine eigenen Sachen konzentriert, um halt einfach mein Album zu schreiben. Aber ich hatte jetzt in den letzten 2 Wochen wieder einige Sessions für andere Artists. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Da merke ich auch einfach, wie der Kopf dann einfach so frei wird. Vor allem zu wissen, ey, ein Song wird gepickt und ab dem Zeitpunkt muss ich nichts mehr machen. Ich kann mir das einfach angucken, dass wie der Song vielleicht fliegt oder auch nicht fliegt, was auch immer, was damit passiert. Aber dass ich selbst nicht für die Promo verantwortlich bin und da mein Job zu dem Zeitpunkt getan ist. Weil das hat man halt mit seiner eigenen Mucke. Ich weiß nicht, wie es euch halt damit geht, aber dass man ab dem Zeitpunkt, wo der Song draußen ist, ja noch lang nicht vorbei ist, sondern es hört ja gefühlt nie auf. Vor allem heutzutage kannst du ja auf TikTok, ich hatte irgendwann mal eine Akustikversion von einem alten Song rausgehauen. Und dann auf einmal gingen die Streams bei diesem Song hoch, weil dieses Video viral ging. Und dann denke ich mir so, oh Gott, da geht so eine Tür für mich auf, wo ich mir denke, ich könnte jeden Tag irgendwelche Songs von mir arbeiten, weil vielleicht steckt da irgendwo noch ein Hit, der vielleicht verloren gegangen wäre, hätte ich dieses Video nicht hochgeladen. Mhm. Und dieses so Abschließen mit den Songs, das kann man irgendwie nicht.
Habt ihr einen Songwriting-Tipp für NewcomerInnen oder für mich?
Auf jeden. Bei mir ist es, sich total in die Emotion reinsteigern und an einen Ort gehen, der die Emotionen auch unterstützt. Also entweder mental oder tatsächlich draußen. Also ich hatte letztens so eine Schreibblockade und dann haben wir aber so einen wundervollen Beat gebaut. Und ich dachte, Mann, das bringt in mir so eine Frustration hoch. Und das war so eine Frustration auf Deutschland. Und dann saß ich aber in meinem schönen eingerichteten Zuhause und ich war so, wie soll ich denn jetzt meine Frustration auf Deutschland schreiben? Dann haben wir den Beat gebounced und dann bin ich rausgegangen und dann bin ich einfach durch die Straßen Leipzigs gelaufen und hab diesen Text dann schreiben können. Also ich glaube, sich reinsteigern in die Emotionen ist so die erste Sache und sich auch wirklich ausmalen, ne? Wie fühlt sich das an? Wie sieht das aus? Wie schmeckt das? Um das wirklich richtig beschreiben zu können. So, ich hab immer das Gefühl, so, dass meine Texte so in meinen Knochen sind. Und dann, oder sich halt auch irgendwie so in so eine Trance reinzubringen, in der man das Gefühl hat, so ich fühle das alles, was ich da gerade rüberbringen möchte in dem Text, fühle ich zu 1000%. Und dann kommen die Worte ja eigentlich, ne?
Ja, dann ist es ja da. Ey, ich kann so krass dazu relaten, ich check das zu 100%. Ich finde, manchmal merke ich so, wenn ich so in Sessions bin und irgendwie die Session schon so losgeht, dass man irgendwie auf dem Beat einfach irgendwas babbelt und vielleicht ist da ein cooles Wort da oder man hat einen coolen Satz und versucht dann darauf einen Song aufzubauen, dass man da irgendwie in einer Sackgasse endet. Und für mich ist es auch dieses voll auf diese, in diese Emotion auch rein und diesen Gedanken, den man mit dem Song beschreiben möchte, das kann ja auch ein kleiner Gedanke sein, aber dass man den zu Ende denkt. Also ich finde, ich muss wissen, wo ich hingehe, weil es gibt so Songs, die so geil konzeptmäßig geschrieben sind. Ich finde das so, I Can Save Niemand von Schmidt.
Ja.
Wo genau niemand so personifiziert wird. Der Song entsteht nicht random, weil man jetzt eine coole Zeile hatte, sondern er wusste, dass er diesen Song schreiben möchte. Der Song war da. Und so wie du jetzt zum Beispiel sagst, ey, das Thema ist da, die Emotion ist da, der Song ist da, ich muss das jetzt nur noch mit den richtigen Wörtern füllen, deswegen muss ich so nah wie es geht an diese Emotion ran, um dann die Wörter halt ausschreiben oder die Sätze ausschreiben zu können. Aber ich glaube, so auf random loszuschreiben, hat sich zumindest bei mir nicht bewährt. Oder die besten Songs sind immer da entstanden, wo ich einfach wusste, was ich sagen wollte und eine klare Idee vom Lied hatte. Weil sonst kommt man, finde ich, sonst passiert es, finde ich, dass Songs zu ähnlich werden nach und nach. Oder man dann irgendwie mit seiner Kreativität irgendwie an die Grenzen kommt. Ich habe da ganz lang mit Tom Hengelbrock, in meinen Augen bester Songwriter Deutschlands, darüber gesprochen. Und der ist auch jemand, der krass konzeptisch denkt. Aber er hat gesagt, er kann nur so schreiben und so denken, weil er halt nur für andere schreibt. Mhm. Und sonst kommt man ja gar nicht aus seinem Stil raus. Und seine große Aufgabe ist es ja nicht, einen Song zu schreiben, der zu ihm passt und den jemand anderen gibt, sondern okay, was ist etwas, was zu dem Artist passen könnte? Was ist die Idee? Was könnte eine Aussage sein? Und da ganz klar ranzukommen, weil dann hast du unendlich viele Möglichkeiten. Dann kannst du sagen, ey, ich kann über diese Pflanze schreiben. Und deswegen, das ist etwas, was mir auch hilft, mich so von Schreibblockaden zu lösen. Dann habe ich vielleicht einfach noch nicht die richtige Idee gefunden. Mhm. Dann muss ich vielleicht über ganz was anderes schreiben.
Und ich glaube, eine weitere Sache, die wichtig ist, ist sich nicht ablenken. Also wenn man ein Gefühl hat, man sich ärgert, man Liebeskummer hat, verliebt ist oder was auch immer, sich auch wirklich Zeit zu nehmen, dieses Gefühl zu fühlen und zu gucken, was, also bei mir kommen dann halt einfach so Sätze. Ich weiß nicht, es ist schon ein ganzes Stückchen her, da war ich mal, dachte ich, verliebt. Und dann bin ich spazieren gegangen und der Himmel sah so wunderschön aus. Und der Satz, der mir in den Kopf kam, weil ich habe mich so geliebt gefühlt von der Schönheit dieses Himmels, der Satz, der mir da in den Kopf kam, war: Der Himmel liebt mich so wie du, zart Aprikot, Orange und Blau. Und das fand ich so, das hat mich so, weil ich auch mich nicht abgelenkt habe davon, dass ich mich so romantisch mit dem Himmel verbunden gefühlt habe in dem Moment und das dann auf die vermeintliche Liebe, die ich in dem Moment hatte, bezogen habe. Und dem Raum zu geben und dann nicht zu sagen, so, okay, ich nehme jetzt irgendwie, ich lenke mich die ganze Zeit ab, ich höre die ganze Zeit irgendwelche Mucke, irgendwelche Texte, telefoniere, gucke Serien, sondern wirklich auch mal mit sich zu sitzen. Ich glaube, das finde ich auch voll wichtig, damit überhaupt irgendwelche neuen Sätze entstehen können im Kopf.
100%. Finden wir die Line auf einem Album von dir?
Nee, auf gar keinen Fall. Für diesen Mensch, dieser Mensch verdient keine Referenz irgendwo.
Okay. Oh Mann. Aber die Zeile darf trotzdem jetzt niemand klauen, Leute. Nee, wir haben sie jetzt hier auf Band, das ist deine so. Zeile.
Das ist meine Zeile, Alter.
Aber es ist auch voll schwer, dann so im Modus zu bleiben. Deswegen, glaube ich, hat sich das bei mir auch dorthin entwickelt, dass ich super wenig in Berlin tatsächlich schreibe, sondern ich mache ganz viel in Mannheim, weil da einerseits die viele Leute sind, mit denen ich zusammenarbeite. Aber ich liebe es auch, woanders hinzufahren, weil sobald ich in Berlin bin, dann geht es so schnell, kann man vielleicht dann aber noch irgendwie ein Meeting reinschieben, aber dann ist man nicht drin. So, sobald du rausgerissen bist, dann ist es so schwer, wieder genau in diesen Gedankentunnel und in diese Welt reinzukommen, in dem man in dem Moment ist. Und ich finde es dann auch immer schwierig, wenn man zum Beispiel dann so einen Verse und einen Chorus hat, dass man so, ja, ich schreibe vielleicht irgendwann anders den zweiten Verse.
Oh.
Und es liegt aber nicht daran, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt ausgeschrieben, sondern es ist ja dann auch irgendwie, dass man sich darauf ausruht, dass man gerade schon was Gutes geleistet hat und was ja auch irgendwie wie in so einer, ich weiß nicht, Belohnungsgesellschaft ja auch irgendwie leben oder vielleicht auch irgendwie mit diesem Mindset aufgewachsen sind, dass man sich dann denkt, ja, ich muss das ja jetzt nicht zu Ende schreiben, aber es ist super wichtig, dann durchzuziehen. Das habe ich für mich auch
gemerkt. Genau so eins habe ich gerade liegen und was ich wahrscheinlich machen werde, ist einfach den Achter, den ich am Anfang geschrieben habe für den ersten Verse. Ich werde den einfach teilen und zwei Vierer machen. Es ist einfach so bitter. Es ist so bitter einfach, aber ja.
Ey. Oder Feature drauf. Auch Classic Move.
Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall.
Ey, was für ein Privileg, dass man... Ja, Entschuldigung, du bist manchmal ganz leise. Ich glaube, wenn wir reden...
Ah, scheiße. Okay, tut mir leid.
Jetzt.
Vielleicht ist das auch, weil ich meine Kopfhörer... Ich habe das Gefühl, meine Ohrenform hat sich verändert, weil meine AirPods sich dauernd entbinden, ohne dass ich das möchte. Und das ist früher nie passiert. Wahrscheinlich habe ich abgenommen an den Öhrchis.
Hä, vielleicht ist dein schweres Haar und macht so Befehle an deinen Ohren.
Aber ich hatte doch immer schweres Haar.
Aber vielleicht brauchst du andere Aufsätze. Hast du die neuen?
Nee, ich habe so...
Keine Werbung dafür.
Ich habe keine In-Ears. Ich habe keine In-Ears. Ich hasse Noise-Canceling.
Ich auch.
Was?
Ich auch. Ich mag das gar nicht. Ich habe am liebsten die Kabelkopfhörer.
Ja. Ich finde Noise Cancelling so anstrengend. Ich weiß nicht, was das
macht. Wie kann man das hassen?
Ich weiß nicht, das macht
ja,
mein...
dann hörst du da... Ja.
Ist komisch,
ich,
ne?
Ich höre meinen eigenen Körper dann so. Ja. So, ich höre meine Gedanken, ich höre meinen Magen, ich bin so, wer will das hören?
Das ist so,
lieber die Straßenbahn.
Ich krieg richtig so Gänsehaut von innen, wenn ich an Noise Cancelling denke, weil das ist so, es fühlt sich auch ganz ungesund an, diese Vorstellung irgendwie so, du bist halt abgeschottet von außen und vielleicht sogar gefährlich.
Hey, das finde ich so spannend, ich hätte nie gedacht, dass es jemanden gibt, der das nicht mag.
Nee.
Weil das ist doch das geilste Gefühl, du sitzt in einer lauten Bahn, machst es an. Und dann wird alles ganz dumpf und du sitzt plötzlich unter so einer Glocke.
Aber dann weißt du ja gar nicht mehr, ob eine Gefahr kommt oder nicht.
Das ist doch das Geile.
Das ist wahrscheinlich auch krass im Reinen mit dir selbst, dass du dann auf jeden Fall keine Angst vor deinen Gedanken hast. Das ist bei mir, glaube ich, auch ein Thema. Ich kann ganz schwer mit Stille. Ich muss auch immer, ich höre mir auch immer was an zum Einschlafen und so. Ich tue mir
oh.
das. Weiß nicht.
Das ist krass.
Oh, oh.
Nee, das ist...
Stimmt irgendwas nicht mit mir? Oh,
nein,
das
aber
ist aber ein Zeichen für...
Nein, I would never. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man auch mit Stille okay sein kann. Aber, Mensch, du bist...
Also ich bin auch gern allein, aber da muss ich irgendwas hören.
Ja.
Was hörst du zum Einschlafen?
Wir haben vorhin ganz kurz... Ich liebe ASMR.
Ich find's auch geil. Ey, ist da? Ja. Ist weird. Wir haben ein paar interessante Parallelen. Ja. Ich habe nicht damit gerechnet. Welches, ja, aber was für ASMR findest du am besten?
Boah, ich mag etwas, ich darf mich nicht so ganz komisch dabei fühlen und alles, was so irgendwie sexual wird, da bin ich auf jeden Fall raus.
Ja.
Aber was ich mag, ist so
Chiropraktiker-Videos,
wenn ich so schon das Gefühl habe, okay, es ist jetzt was Seriöses, was ich mir da angucke. Oder manche erzählen, keine Ahnung, irgendwas über das Nervensystem, wenn es auch so übertrieben langweilig ist. Aber ich mag einfach, wenn Leute schön sprechen. Ihr habt auch übrigens beide sehr angenehme Stimmen.
Dankeschön.
Ich bin fanatisch nach angenehmen Sprechstimmen.
Ich kann dir gerne mal so einen Einschlaf-Podcast einsprechen, Esther.
Ja. Ich hab letztens Rola, kennt ihr Rola?
Klar.
Auf die Story geantwortet. Ich so, ey, ich höre mir ihre Story so gerne an, weil die so eine ganz angenehme Stimme hat. Ich habe ihr letztens geschrieben, du brauchst einen ASMR-Podcast, so, weil ich finde es, man kommt ja auch immer so blöd vor, wenn man sich das so in voller Länge so reinzieht, aber das beruhigt mich.
Alles
so.
An Rolas Content ist so ultra ästhetisch, man guckt sich das einfach richtig gerne an.
Ja, ja, das geht alles so runter wie Butter, das ist so wholesome. Mhm.
Dieses
das
Baby,
ist auch schön,
können
dass
wir
so
darüber
Content
reden,
gibt,
so wie schön dieses und süß dieses Baby ist?
Ich war auch so geflasht, wie kann ein Mensch so schön sein?
Und dann kriegt sie jetzt noch ein süßes Baby.
Ja, stimmt, habe ich auch gerade gesehen.
Herzlichen Glückwunsch, Rola. Shoutout an der Stelle. Ey, aber wie stehst du zu... Macht Carly gerade ASMR? Ja. Oh mein Gott, Carly macht gerade...
My clicking, da bin ich raus.
Wie stehst du zu so Schleim-ASMR?
Boah, wenn es nicht so... Also es gibt, kennst du diese weichen Bälle, die so kleine Bällchen innen drin haben?
Ja.
Das mag ich zum Beispiel richtig gerne.
Ja.
Du hast vorhin so am Laptop getippt, also so Tastatur ist, glaube ich, so mit mein Favorite und einfach sprechen. Aber so flüstern mag ich gar nicht so gern, wenn jemand einfach halt so, wie sagt man, einfach leise spricht, aber schon mit normaler Stimme.
Aber ach so, also es geht dir gar nicht um so Geräusche, weil ich finde zum Beispiel, was ich halt voll geil finde, zum Beispiel, wenn Leute so Perlenketten machen und dann so ASMR oder wenn die so Perlen in, Carly schmatzt so laut in dieses Mikrofon gerade. Das ist
wir hören es aber tatsächlich gar nicht.
So random. Was wollte ich sagen? Ach so, genau, so, also wenn so Perlen in so Slime reingeworfen werden oder was ich auch voll gerne mag, ist so das Geräusch von wie wenn jetzt so Zucker auf Zucker prasselt. Ich hatte letztens so einen geilen Moment. Ich war auf einem Date in Südafrika und dann habe ich auf einmal so einen ADHS-Kick gehabt, wo ich so war, ich will unbedingt den Zucker hören. Und dann habe ich das so probiert. Ich habe denen dann gesagt, so, ey, es tut mir leid, es ist voll weird, was ich jetzt gleich mache, aber ich will das jetzt irgendwie hören, das brauche ich gerade. Und das hat dann aber nicht so richtig geklappt. Und dann war er so, ey, I got you. Und dann hat er ist dann aufgestanden und neben mich gegangen und hat dann sich voll Mühe gegeben, dass ich so ein voll schönes so Zuckergeräusch-Experience habe. Das war richtig nice.
Och, wie süß.
Das ist so ein weirdes Date, oh mein Gott.
Maul. Da hat mein ADHS-Fimmel gekickt.
ASMR-Date. Ja, damit kriegst du mich. Das ist schon geil.
Wollen wir ein bisschen Musik ASMR-los auf die Playlist packen?
Yes.
Weil damit, also mit ASMR holst du mich ja gar nicht ab, wirklich. Es ist
wir haben das ja einmal gemacht. Wir haben das einmal gemacht beim Homegirls Jahresrückblick.
Und ja, Josi kann das Video mal in die Story hauen.
Das stimmt eigentlich, ja. Josi fand das maximal scheiße.
Ey, aber ich würde das mal voll spannend finden, dass das auch noch nie jemand so richtig gemacht hat. Du könntest so ein würdest du jetzt ASMR lieben, wäre das so einfach das perfekte Format für dich, dass du Leute oder du befragst Leute, was deren Lieblings-ASMR-Klänge sind und daraus so einen Beat baut und dann mit so Whisper-Voice, man könnte einen ASMR-Song machen. Ich glaube, das funktioniert krass. Ich dachte mir nämlich letztens, sorry, ganz
bitte
random Gedanke, aber ich dachte letztens, Wilhelmine, ich glaube, dass die mitunter so krass beliebt ist, weil sie macht irgendwie zu paar Prozent ASMR-Mucke. Ich glaube, dass es unterbewusst den Leuten auch sowas ganz Wholesomes gibt, wenn man diese Musik anhört. Ich habe das ganz krass, wenn ich ihre Songs höre, dass man diesen ASMR-Aspekt mit raushört. Oder Billie Eilish, glaube ich auch.
Das ist ganz feines Sound. Das kommt durch diesen Nahbesprechungseffekt, ne? Wenn du so super nah ans Mikro gehst und das dann noch so mischst, dass jedes Detail deiner Stimme zu hören ist, dann kriegt man dieses Feeling. Das finde ich allerdings auch schön an Stimmen. Das mag ich. Ja, aber ich mag nur nicht, wenn jemand in so Schleim reinfingert und das irgendwie so aufnimmt oder so.
So im C-Bad.
Ich find's geil. Ich find's nicht hatebar. Ja, dann pack doch mal Mucke auf die Playlist.
Ja, gut. Ich habe Donna Savage, kennst du sie?
Ja,
weil
ja, klar.
Ihr kennt euch alle aus
Natürlich.
Österreich. Ihr Song, ich glaube, es ist ein relativ aktuelles Release, Rückhand. Mhm. Und es ist auch so ein Banger-Beat von Frank Sinatra. Es gibt einfach so Duos. So Produzent und Artist, die gehören so zusammen, so Kimo und Frank und Donna und Brank und deshalb dieser Song, den
die
ich...
Ist toll.
Ja, wahnsinnig toll. Der nächste Song, den ich draufpacken will, der erinnert mich so ein bisschen an meinen kleinen Urli/Reise nach Südafrika, die ich gerade hatte. Der Song heißt Back It Up, ist so ein bisschen Jersey, sehr dancey, aber auch übelst cool von der Künstlerin Bex, aber geschrieben BXKS. Und einen neuen Song von James Blake mit Young Thug und Strick. Und der Song heißt Kisses Make Sure. Und was ich daran so mochte, ist es so Artists, die ich nicht so im ersten Moment zusammen gesehen habe, so eine musikalische neue Ebene für sich entdecken. Ja. Weil es ist so eine Mischung aus James Blake-Gig und Rap und Songwriting und krasse Produktion und so. Das finde ich richtig schön. Genau, das für euch jetzt auf unserer Homegirls Playlist.
Geil. Hey.
Was hast du mitgebracht, Esther?
Ich habe einerseits, meine Lieblingskünstlerin ist Holly Humberstone. Kennt ihr die? Ach, die ist so toll. Die ist Britin und ich finde, die macht die beste Musik der Welt. Also das Ding ist, ich liebe ja Kitsch total und die schreibt irgendwie im Kern sehr kitschig, aber alles ist super Indie produziert. Also sie ist auf jeden Fall einfach quasi eine klassische Indie-Pop-Künstlerin. Aber ich mag, dass es im Kern sehr catchy und eingängig ist. Das höre ich mir total gerne an. Und ich war auf ihrem Konzert und da hat sie einen neuen Song gespielt, der noch nicht draußen war. Und ich fand den unglaublich toll. Und ich war da schon, ich habe so mitgefilmt wie so ein alter Opi, wenn ich mir das dann danach so anhören wollte, weil ich nicht wusste, wie lange es dauert, bis der Song rauskommt.
Du hast gefilmt wie ein alter Opi.
Und dann kam der aber tatsächlich ein paar Tage später raus und der heißt Into Your Room. Müsst ihr euch anhören, die ist super.
Ich bin sehr gespannt. Ich hasse das, wenn Leute mich fragen, kennst du? Und ich muss dann sagen, nein. Das trifft mich in meinem MusikerInnen-Ego.
Aber ich freue mich, das ist wie wenn ich Leuten so eine Serie empfehle, die noch nicht gucken. Ich beneide dich gerade, dass du das noch nicht kennst.
Dass ich das neu entdecken darf.
Dass du darfst das neu entdecken. Das wird einfach eine Geschmacksohrenexplosion für dich sein.
Oh, ich bin sehr gespannt. Pack noch was von dir drauf.
Yes, mein aktuellsten Song. Und zwar Überall mit Montez. Ich glaube, das ist auch, gibt einen ganz guten Einblick, wer ich bin, weil man kennt mich auch durch viele Features und ich verbinde mit Montez schon eine ganz lange freundschaftliche Verbindung und ich glaube, wir haben eine ähnliche Herangehensweise, wie wir Songs schreiben. Ich finde, er ist auch ein unheimlich toller Songwriter und produziert hat den der Alex Isaac, der Producer, auf den ich schwöre. Ich liebe den, seinen Stil, der macht die Vocals super crispy. Ja, der schafft es einfach, das, was ich machen will, wirklich auf dieses Qualitätslevel zu bringen, wo ich hin möchte. Und das feiere ich mit anderen Leuten zu arbeiten. Und gemeinsam geschrieben habe ich den mit dem Tom Hengelbrock, von dem ich vorhin schon kurz erzählt habe. Und ja, ich fand es tatsächlich ganz cool, weil der Song auch relativ für mein, also das ist ja auch etwas, was viele Leute nicht wissen, wenn du einen Song schreibst, dauert es oft ewig, bis der rauskommt und der ist gar nicht mal so alt und deswegen glaube ich, ist es sehr close an dem, was ich halt fühle und was ich gerne mache. Genau, überall heißt der Song. Und die letzte Nummer, die ich mitgebracht habe, ist eine meiner lieblingsdeutschsprachigen Künstlerinnen und ich wünsche, dass die an mehr und mehr Bekanntheit gewinnt und zwar ist es Panther. Ich finde, niemand singt, die ist eine, die auf jeden Fall, glaube ich, in ihrem Leben sehr viele Runs geübt hat und die kommt aus einer sehr klassischen Familie, die spielt unheimlich toll Klavier und ich mag, dass man aus ihrer Musik, die eigentlich ja auch Popmusik ist, aber irgendwie so ihren klassischen Background hört und die hat einen kranken Song, auch mit Tom und Alex gemacht, der heißt Neuröschen und ja, ist einfach, durch den Titel hört man schon irgendein krasses Konzept dahinter und das haben die auf jeden Fall, was der Titel schon sagt, krass erfüllt und den müsst ihr euch reinziehen, das ist Hammer.
Nice, danke. Ich habe einen Song mitgebracht, den ich auf Insta und TikTok gesehen habe, der heißt Amapupo und ist von Onset Music Group im Trinix Remix. Ihr kennt den bestimmt, das ist dieser Mapupo. Kennt ihr den? Und der ist,
ich kenne den Remix.
So wunderschön. Das ist Zulu. Viele Menschen, die in Johannesburg leben, sind ja Zulu. Es gibt ja unterschiedliche Tribes. Und ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt, die Zulu sind. Auf jeden Fall finde ich diesen Song auch wunderschön. Und basically Mapupo Feseka heißt Dreams Come True. Also Träume können wahr werden oder werden wahr. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Und ich habe noch einen, fand ich irgendwie ganz schön, wie cheesy kann man es machen, Alter. Es ist ein schöner Song und der gibt mir so einen nicen Rhythm irgendwie. Und dann habe ich einen Oldie mitgebracht, nämlich von Anthony Hamilton, eine wahnsinnige Soul-Legende und einfach ein fucking Genius, was Mucke betrifft. Und zwar den Song Charlene, der ist einfach traumhaft schön. Und da muss ich gerade dran denken, der hat mal...
So wollte meine Mutter mich nennen, ja? Ursprünglich.
Hätte auch gepasst.
Also Charlene, da wäre ich eine...
Stimmt, das passt Charlie. Tatsächlich zu dir.
Ich muss sagen, also in Leipzig gibt es echt einen Haufen Charlenes und Charlenes.
Ja, das stimmt schon.
Einige.
Gut, übelster Random Fact, sorry, mach einfach weiter.
Anthony Hamilton hat so ein Ensemble von Sängern und die heißen The Hamiltones oder The Hamiltons oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr. Und es gibt so ein Video, ihr müsst euch das unbedingt anschauen, wir können das eigentlich auch mal auf Insta posten. Und zwar stehen die Hamiltones um so einen Stein herum und oder um so einen Felsen und auf diesem Felsen ist so eine kleine Ziege und die füttern diese Ziege und dann jammen die zusammen und machen so ooh, whose Billy Goat is this? Ooh, whose Billy Goat is this? Und dann jammen die auf diesem Loop sozusagen, wenn die selber singen, das klingt so krass einfach und es ist so geil und ja, ihr müsst euch das unbedingt alles mal reinfahren. Und wenn ihr Bock habt, dann checkt unsere Homegirls-Playlist, wenn ihr diesen Podcast zu Ende angehört habt. Josi, du hast gerade von deiner Südafrika-Reise erzählt und da hattest du letztes Mal angeteasert, dass es irgendeine Zahngeschichte gab. Was ist passiert?
Also es ist wie folgt. Deshalb auch heute bin ich nicht komplett fit, weil ich gerade wieder eine Wurzelbehandlung habe. Und ich muss sagen, ich bin ein Angstpatient, was Zahnarzt angeht. Ich glaube, ganz viele haben das einfach so. Also mir haben da sehr viele Leute auch auf die Story geantwortet, dass es denen ähnlich geht. Ich bin halt irgendwie mal fast umgekippt beim Zahnarzt, als ich aufstehen wollte. Und davon hatte ich irgendwie so ein kleines Trauma. Und seitdem bin ich halt kranke Angstpatientin irgendwie und muss das auch immer vorher sagen. Und ja, keine Ahnung. Mir geht es auf jeden Fall nicht gut mit dem Zahnarzt-Game. Und dann ist im Urlaub / dieser Reise so mein schlimmster Albtraum wahr geworden, denn ich habe unendliche Zahnschmerzen bekommen in der ersten Woche. Und wir waren auf der Garden Route, das ist so eine touristische Route auf Südafrika. Ich weiß gar nicht, ob ich die empfehlen würde. Es war jetzt, also ich fand es nicht so unendlich geil da. Aber nichtsdestotrotz waren wir dort schon sehr lost, sehr weit weg von der nächsten Stadt und alles eher so kleine Gegenden. Und ich hatte über 2 Tage unfassbare Zahnschmerzen. Und wir saßen fest in einer Unterkunft, die als kleiner Bauernhof ausgeschrieben war. Und wir haben die gebucht, weil die halt super günstig waren. Und es gab sehr viele Tiere und ich liebe Tiere und brauche das im Urlaub rundherum. Und was aber auch super weird an dieser Unterkunft war, ist, dass sie extrem dreckig war. Und es hingen überall auch tote Tiere an der Wand. Also das waren so Batscher, so Schlechter, die diesen kleinen Bauernhof geführt haben. Und also von meinem Nachttisch, der mit so einem mit so einer Tischdecke aus alten Ziegenfell Nein. überzogen war, bis hin zu The Big Five an den Wänden. Es hing überall Haut und Fell und war Alter. Aufgespannt auf meinem Nachttisch, auf meinem Lampenschirm. Es war wirklich, es war einfach die absolute Hölle.
Oh mein Gott.
Und ich saß da mit diesen kranken Zahnschmerzen und wir wussten, okay, ich kann so nicht weiterreisen. Ich konnte auch nicht Auto fahren. Ich habe mir extrem viele Schmerzmittel, südafrikanische Schmerzmittel besorgt, die auch immer so Codein mit drin hatten. Also es waren immer so ganz absurde Mischungen, die ich da gekauft habe. Hat erstmal geil gekickt, aber es wurde auf jeden Fall nicht besser. Und es war klar, ich muss jetzt zum Zahnarzt gehen. Und das war das erste Mal, dass ich meine Auslandskrankenversicherung, die ich mal während einer Panikattacke in einem anderen Urlaub abgeschlossen habe, dass ich die wirklich gebraucht habe. Und Krass. Ich war mega dankbar dafür. Und dann bin ich zu 3 Zahnärzten gegangen, die haben mich alle abgewiesen. Und der letzte, ich komme da so rein, da sitzt seine Sprechstundenhilfe, die auch irgendwie gruselig war, wenn ich ehrlich bin. Und ich meinte, ja, ich habe übelst Zahnschmerzen, ich glaube, da muss was passieren. Und sie guckt auf die Uhr, wir haben eine Viertelstunde. Und ich so, okay, geil. Und in diesem Warteraum gab es so einen Zahnarztstuhl von vor 100 Jahren oder so. Also wie so ein Horrorstuhl sah der aus. Und das war so sein Gag. Weißt du, dass man so einen alten Folterstuhl oh im Wartezimmer hat und an seinem Büro hing so eine Karikatur von ihm, die man so zeichnen lassen kann auf der Straße, wo er der Zahnarzt so einen riesen Kopf hatte mit so einem riesen Maul und er hat so eine große Zange und holt einem Kind so den Zahn raus. Das war auf dieser Karikatur an seiner Tür, wo ich jetzt behandelt werden sollte. Also es war von vorne bis hinten. Boah,
da triggert alles. Jede
es war, also jeder gesunde Mensch, wenn ich nicht so diesen Schmerz gehabt hätte, wäre rücklings sofort wieder raus. Alle Anzeichen standen auf. Verpiss dich. Ja, und es waren halt so ältere, weiße Buren, ne, Afrikaans. Und er saß dann da, guckte mir in den Mund und hat ein Röntgenbild gemacht und hat gesagt, ja, sieht scheiße aus, die Wurzel ist komplett am Arsch, das muss eigentlich sofort raus. Also wir müssen den, und dann meinte er, may I open your tooth root? Und ich war so, ja, okay, wenn du so lieb fragst. Ich dachte eigentlich, die geben mir Antibiotika und ich fahre wieder weg. Naja, auf jeden Fall hat er gesagt, okay, wir haben jetzt 10 Minuten. Und dann hat er mir da die Wurzel geöffnet und dann war es schon so, oh, da noch eine Blutader getroffen, oh, ah, da wieder ein bisschen zu tief und so. Und ich saß einfach nur da, ich hatte so schlimme Angst und er meinte nur, was machst du morgen? Und ich sage, ich gehe mit Robben tauchen. Und er sagte, ja, okay, denk jetzt einfach an die Robben. Und dann, während ich an die Robben gedacht habe, fing er an, super rassistische Scheiße von sich zu geben. Also ich lieg dort in Angst und Tränen gebadet und er wollte dann wissen, wie es in Deutschland mit den offenen Grenzen ist und so, weil er meinte, in Südafrika ist das Problem, dass die Grenzen offen sind und Kriminalität und also es ist ganz, ganz, ganz viel Rassismus.
Das stimmt
und
ja auch. Also was heißt das auch mit den offenen Grenzen, ne?
Ja.
Und der war Afrikaans, ne? Also ein Weißer, das ist ja auch ganz crazy, ne? Die nennen sich ja Afrikaans, diese Nachkommen von Colonizer-Niederländern. Die sagen, die sind Afrikaans und die sprechen auch diese ganz weirde Afrikaans-Sprache, was halt so ein skurriler Englisch-Niederländisch-Mix ist. Also es ist, ja.
Ja, er hieß auch irgendwie so Dr. Karzbach oder irgendwie, keine Ahnung, hatte auf jeden Fall so einen niederländischen Namen.
Ey, das klingt jetzt schon so, das kannst du ja dir nicht ausdenken,
nein, es waren die schlimmsten 10 Minuten meines Lebens. Also es war auf jeden Fall, für mich war es als Angstpatientin super schlimm. Ja, und ich war halt so gefangen auch und habe mich am Ende so schlecht gefühlt, weil ich konnte darauf nicht antworten. Ich bin einfach aufgestanden von diesem Sessel und ich habe Tränen geweint, weil dieser Schmerz abgefallen ist und diese Narkose und ich war da alleine so in einem fremden Land irgendwie und ich hatte halt mega, mega doll Angst und habe nicht mal geschafft, ihm irgendwas da entgegenzusetzen und habe dann auch voll gehadert und habe einfach nur noch geheult und bin gegangen. Nichtsdestotrotz hat er meine Wurzel entfernt oder so gesäubert, ihr wisst schon, Wurzelbehandlung, dies, das, unangenehm, ich musste jetzt auf jeden Fall noch 3-mal hin. Und der Schmerz war weg. Und das Geilste war aber, ratet mal, was das gekostet hat.
Keine Ahnung, 30 Euro?
25 Euro! Okay. 25 Euro für den schlimmsten Tag meines Lebens. Ja, das war voll günstig.
Scheiße.
Ja, das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Hattet ihr mal Gebrauch gemacht von eurer Auslandskrankenversicherung?
Immer.
Nee, ich hatte tatsächlich, glaube ich, wenn ich so darüber nachdenke, noch nie irgendwas. Gott sei Dank nicht. Ey, aber das ist ja auch so crazy. Hast du dir das dann von dem Zahnarzt hier aber nochmal angucken lassen?
Ja, hat er schon gut gemacht, der
War das, weil das wird mich halt auch nochmal zusätzlich stressen, dass du halt einfach nicht weißt, ob du seiner Expertise überhaupt vertrauen kannst.
Alles war maximal unseriös, ja.
Du bist ja auch halt in dem Moment auf, das ist ja das schlimmste Gefühl, glaube ich, was man haben kann, auf Hilfe von jemand angewiesen, von dem man sich einfach nicht helfen lassen will. Auf zwischenmenschlicher Ebene und das ganze alles. Setting so schreit dagegen, tu es nicht.
Also in Deutschland würde man das natürlich nie machen, aber ich war komplett hilflos. Mhm. Genau, und es war halt so schlimm, da ist eine Füllung gewesen, die hat auf den Nerv gedrückt und der hat sich dann entzündet im Urlaub. Aber ja, Helene, willst du von deinen Auslands,
Ich möchte einfach nur sagen, Auslandskrankenversicherung, wichtig, glaub mir. Und, aber noch wichtiger als Auslandskrankenversicherung, ist eine Reiseabbruchsversicherung wegen Krankheit. Ich glaube, ich habe bestimmt meine, also ich bin seit, keine Ahnung, 12 Jahren versichert. Ich habe die bestimmt schon 5-mal benutzt oder so. Und das sind halt mehrere tausend Euro. Weil wenn du einen Notfall hast im Ausland und einfach nur nach Hause willst. Und ich meine, es kann ja alles sein. Ne? Also ich hatte halt einen schlimmen Autounfall in Guatemala mit 19 oder 20, weiß nicht mehr genau. Und dann, du willst ja einfach nur zu Hause sein. Du willst ja einfach nur in der Nähe von deiner Familie sein. Und diese ganzen Reiseabbruchsgeschichten so, das waren halt mehrere tausend Euro. Also von einem auf den anderen Tag aus Guatemala zurück nach Deutschland zu kommen. So kurzfristige Flüge sind ja einfach sauteuer. Und die waren voll nice so, die haben das bezahlt. Und ich bin, ja gut, Versicherung ist ja immer so ein großes Thema. Man muss da auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen, die Leute warten, glaube ich, jetzt, dass wir so, unser heutiger Sponsor ist. Ja, auf jeden Fall.
Man muss auf jeden Fall, ich denke, es ist auch wichtig, dass man sich mit Leuten unterhält, die auch wirklich schon Reiseabbrüche gemacht haben und das auch bezahlt bekommen haben von ihren Versicherungen und wo die Versicherungen nicht irgendwie die durch die Hölle geschickt haben, damit die das Geld bekommen. So. Das ist, glaube ich, ein bisschen wichtig. So, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, was das für eine Versicherung ist, weil Werbung für Versicherungen, gebt uns euer Geld, bitte. Aber das ist, glaube ich, das fand ich persönlich zum Beispiel noch viel wichtiger in meiner Reisevergangenheit als eine Auslandskrankenversicherung.
Ja, die 25 Euro hätte ich auch sonst zur Not noch gehabt. Und alle Leute, die Angst vor dem Zahnarzt haben, fühlt euch ganz fest im Amt von mir. Ich bin bei euch.
Ich hatte das auch früher voll krass. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ich gehe jetzt einfach viel zu oft hin. Dass ich mir das einerseits raustrainiere und das dann nicht, weil es kommt ja auch daher, dass ich dann irgendwie einmal im Jahr dorthin gegangen bin und dann hatte ich auch immer meine Stationen, die gemacht werden mussten, weil dann habe ich die Erfahrung gemacht, 1-2 Mal dort zu sein und er musste nichts machen, hat mir irgendwie ein bisschen meine Angst genommen irgendwie, da war so, du warst sogar das da, ich so, ja, ich glaube, ich habe da hinten irgendwas und dann konnte ich einfach wieder gehen und das hat mir so ein bisschen meine Angst genommen. Einfach öfters hingehen, weil ich finde, man kriegt ja immer mehr Schiss. Das ist ja wie so Mails nicht öffnen, weil man sich irgendwie, wenn man so excited ist, du hast es vorhin gesehen, meine Tasche voll ist mit geschlossenen Briefen und irgendwann verliere ich die Kontrolle darüber, weil ich einmal mich nicht getraut habe, obwohl es nicht mal vielleicht was Schlimmes ist, was da drin ist, aber das ist, ich weiß nicht, was das, Helene, vielleicht weißt du das, was das Gehirn da macht, dass man so Angst hat davor, irgendwelche Dinge zu machen und dann muss man sie vielleicht einmal öfters machen.
Ich muss gerade so ein bisschen an dieses Phobie-Thema denken, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es, okay, es gibt sicherlich auch eine Briefphobie. Aber ich glaube, dieses Gefühl von, weißt du, wenn du halt einmal 2 Wochen den Briefkasten nicht aufgemacht hast und du hast halt, du weißt halt, da sind halt 5 Briefe drin und davon sind 3 bestimmt irgendwelche Mahnungen und du hast aber die emotionale Kapazität dafür gerade nicht, dich damit auseinanderzusetzen, dann schiebst du es auf und dann weißt du, es kommt mehr und mehr und mehr und die Mahnung für die Mahnung für die Mahnung und dann vielleicht irgendwie eine Vorladung oder irgendein Strafzettel oder whatever. Und du weißt, du hast die Kapazität dafür nicht, aber oder zum Beispiel auch das Geld dafür nicht. Dich dann nicht direkt damit zu konfrontieren und das zu verdrängen, ist für manche Menschen bestimmt was besser funktioniert auf einen kurzen Zeitraum, als sich damit dann zu konfrontieren. Beziehungsweise ist die Vorstellung davon vielleicht einfacher zu ertragen. Aber für mich persönlich geht's, also ich kriege das gar nicht hin. So, wenn ich weiß, ich habe einen Brief und ich mache den nicht auf, ich kann nicht. Das ist bei mir aber auch so mit Nachrichten. Wenn ich weiß, dass es irgendwo was Emotionales ist oder sowas, also manche Leute sagen dann so, ey, ich höre mir das später an, wenn ich mich irgendwie ein bisschen beruhigt habe. Ich bin so, auf gar keinen Fall, ich muss mir das jetzt sofort anhören. Weil ich persönlich komme zum Beispiel mit diesem Kontrollverlust nicht zurecht, nicht zu wissen, was los ist. Also ich muss wissen, was steht in dem Brief, wie viel muss ich zahlen und wie broke bin ich danach. Ich muss das wissen, weil sonst so ist es für mich die volle Katastrophe.
Ja, aber für mich ist dann auch manchmal so, ich glaube, ist halt einfach so die Angst davor, oder nicht die Angst, oder es ist einfach so, zu wissen, dass das so viel Arbeit dann dahinter steckt. Hm. Weißt du, was ich meine? So, das habe ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, was ich oft in meinem Leben schon verpasst habe, weil ich irgendwo mir Geld zurückholen hätte können, aber ich bin so, oh, ich würde Geld dafür zahlen, dass ich es nicht machen muss. Und das habe ich ja in dem Fall dann gemacht. Aber ich habe irgendwann, meine Mama macht meine ganze Buchhaltung, die hat eine absolute Vollmacht über all meine Konten. Und die sagt dann immer, ey, sie guckt dann rein und kümmert sich dann darum, wenn ich, keine Ahnung, einen Flug nicht in Anspruch nehmen konnte, sich das Geld zurückzuholen. Ich bin da irgendwie, ach, das stresst mich emotional, so mich darum zu kümmern. Deswegen bin ich froh, dass ich da jetzt eine Instanz habe, die sich darum kümmert. Aber meine Mom wohnt nicht hier, deswegen, das ist so die einzige Station, die mich noch belastet. Aber die sagt so, schick mir einfach ein Foto davon, ich kümmere mich darum.
Aber ey, Esther, du brauchst einfach eine persönliche Assistentin.
Ja, weiß nicht.
Du hast ja deine Mom dafür.
Ja, ich habe
LOL.
Und man muss doch eine,
die ich nicht bezahlen muss für die Arbeit.
Nee, ich habe ja ein tolles Management, aber das sind ja dann trotzdem andere Sachen, die ja oft auch im Privaten sind. So wie du sagst jetzt so mit Nachrichten, das ist dann oft auch einfach, das stresst mich jetzt, das zu machen. Und ich bin, glaube ich, halt gut darin zu verdrängen. Aber es ist so extrem, in manchen Sachen habe ich das total mit diesem Kontrollverlust, dass ich das gar nicht abkann. Ich muss überall meine Augen drauf haben. Aber es geht, als hätte ich so einen schwarzen Fleck für manche Sachen. Da denke ich komplett weg. Ja. Weil ich auch weiß, die könnten jetzt auch kurz warten. Bei so akuten Sachen geht's nicht, aber ja.
Man muss sich das auf jeden Fall leisten können, auf so Geld zu verzichten aus emotionaler Überlastung. Aber ich kann das komplett nachvollziehen. Also ich scheiße halt ganz oft drauf, irgendwie mir einen Parkplatz zu suchen, weil ich es eilig habe. Und es stresst mich mehr, einen zu finden, als dann 10 Euro Parkgebühr zu bezahlen oder das Risiko einzugehen, aber es ist wirklich, also wie ich mit meinen Finanzen umgehe, ist nur dumm. Ja.
Ey Leute, wollen wir das Schlusswort?
So ein schönes Schlusswort.
Ich wollte gerade sagen, wollen wir das Schlusswort gewesen?
In der nächsten Folge erfahrt ihr, wie dumm mein Umzug gelaufen ist.
Oh nein.
Also bleibt dran.
Oh scheiße.
Also in 2 Wochen.
Aber du bist jetzt in der schönen Gegend.
Ja, ich wohne jetzt halt auf dem Dorf wieder, da wo ich hergekommen bin.
Das
mit
wolltest
allen
du doch,
Vor-
das
und
war
Nachteilen.
Doch dein Wunsch.
Ja, natürlich, aber jetzt, wo ich es habe, will ich auch wieder zurück in meine Großstadt-arroganten Umfelder, in denen ich mich auch wohlgefühlt habe.
Das ist eine Gewohnheitssache, glaube ich.
Ja, ich glaube auch.
Du kriegst das schon
hin. Hey,
hast du genügend Leute um dich, die dir helfen beim Umzug? Ich finde, da stellt sich dann heraus, wie viel mein Freund der wirklich hat.
Ich hätte eigentlich jemanden dafür bezahlt. Mein Freund ist halt ein, keine Ahnung, so ein Kommunist. Er sagt, nee, das hat eigentlich gar nichts damit zu tun.
Wir rufen jetzt die Kameraden an.
Ja, genau, seine Genossen. Nee, ich hätte mir diesmal auch jemanden genommen, aber mein Freund wollte aus Sparsamkeit lieber seine 4 Atzen dazu holen. Ja, es war natürlich viel zu viel Geschleppe. Wir hatten krank Rücken danach. Also es ist ja auch so, als Künstlerin, also mir geht das so, ich mache jetzt auch nicht sonderlich viel Sport, eigentlich... Ich habe überhaupt keine körperlichen Fähigkeiten mehr. Also ich habe 2 Tage Sachen gepackt und noch runtergeschleppt, wie eine Alge am Ende. Also ich habe das Gefühl, mein Körperbau ist überhaupt nicht mehr zu körperlichen Arbeiten in der Lage.
Ja.
Ich bin einfach nur noch so hin und her gewabert, ohne Struktur, ohne irgendwie Kraft im Körper. Und ich war komplett fertig danach. Also es war für mich wirklich absurd, das zu erfahren. Ich muss irgendwas machen.
Ja, ey, Gewichte heben.
Mehr Umzüge
machen. Machst du das?
Ja, ich habe letztens so ein bisschen Gewichte gehoben, das fand ich schon ganz geil. Und ich habe auch
du boxst auch ab und zu.
Ja, also ja, das ist sowieso, was ich mache, so Boxen und Thai-Boxen und so. Das ist halt übelst gut für Kondi und Wut rauslassen.
Ja, Mann.
Aber was so die Kraft betrifft, man muss halt einfach Krafttraining machen. Ich habe so schwache Schultern und Arme. Das ist so peinlich, Alter. Weißt du, wie ich abkacke, wenn ich meinen Einkauf nach Hause trage? Das ist richtig unangenehm.
Ja, ja. So ging es mir auch. Ich lag 3 Tage im Bett danach wegen so einer Art Hexenschuss.
Scheiße, Mann.
Ey, ich habe das auch. Mein Gehirn ist halt aber auch so dumm. Ich denke mir immer, weil das, obwohl das eine mit dem anderen nichts zu tun hat, aber mein Gehirn hat auf jeden Fall irgendwo einen Fehler, dass ich sah irgendwie immer schon gleich aus von meiner Statur. Und ich bin so, ey, ich bin voll fein mit mir. Und deswegen muss ich keinen Sport machen. Dabei hat das ja gar nichts damit zu tun.
Ja,
aber es ist halt auch irgendwie, wie man halt so auch irgendwie aufwächst und so gefühlt jeder Mensch, der um mich ist und irgendwie Sport macht, macht das schon zum, also die meisten machen es schon natürlich mit dem Hintergedanken irgendwie so Figur, wie sag mal, Improvement, so, Und aber wie viel das eigentlich mental mit einmacht, ist ja der viel größere Impact, den Sport halt hat. Und den, ja, keine Ahnung, den vernachlässige ich manchmal und denke mir so, naja, wenn es um die mentale Stärke geht, dann gehe ich halt lieber einmal mehr essen. Das hilft mir auch.
Ey, das ist aber so crazy, ne? Und das ist so, und das sage ich als Person, das sage ich jetzt wirklich nicht als so Psychologin, sondern als Person, die selber so krass unter Depressionen gelitten hat und auch immer wieder leidet. Man darf nicht vergessen, wie wichtig Ernährung und Bewegung ist, wenn es um die Bekämpfung von Depressionen geht. Ich kann mich da nicht, ich kann es nicht genug sagen, wie wichtig das ist. Zum Beispiel für mich als vegane Person. B12 ist so wichtig für das Gehirn. Und einfach, ich war einfach so, ach ja, ist schon okay, ich nehme das so alle paar Tage. Man muss das religiös nehmen, weil du sonst einfach so eine chemisch induzierte Depression haben kannst, obwohl es dir gut, mir ging es auf jeden Fall nicht gut, es waren auch einfach viel zu viele schlimme Sachen passiert so, aber das hat's einfach noch unterstützt und man darf das einfach nicht unterschätzen und muss es immer mitbedenken.
Ey, ich bin so manipulierbar, ich habe es jetzt schon im Warenkorb theoretisch.
Was denn?
Du hast mich so überzeugt, na B12.
Aber du bist doch gar nicht vegan.
Also erstmal vielleicht doch.
Okay. Aber bist du's?
Also ja, klar, überwiegend.
Ah, okay, gut, das wusste ich nicht.
Und da braucht man das doch auch, oder?
Ich weiß es ehrlicherweise nicht, aber ich gehe mal davon aus, wenn man nicht irgendwie alle paar Tage Eier und ich habe das richtig gemerkt auch während meiner letzten schlimmen Episode, so dass ich Cravings auf so, ich wollte gerade rohes Ei sagen, Alter, ich auf gekochtes Ei hatte. Ich habe richtig so Bock gehabt auf gekochtes Ei oder so ein Rührei oder sowas. Und dann war ich so, okay, bisschen random, was ist das jetzt? Und dann habe ich mich mit meinem Bruder drüber unterhalten und der meinte halt so, der ist schon viele Jahre vegan. Der war so, ja Bruder, mach mal B12-Spritze. Ja, und dann hat mein Bruder, Shoutout an der Stelle, hi Habubi, wie geht's? Er schneidet diesen Podcast übrigens. hat mir dann gesagt, dass ich halt einfach B12 brauche wahrscheinlich und dann hat er mir diese Spritze gegeben und dann war es halt auch okay. Dann hatte ich gar keine Cravings mehr auf Eier und hoffe, dass es meinem Gehirn auch gut getan hat. Also ja, never forget the nutrition and the movement und natürlich auch Therapie, wem es hilft.
Leute, das ist doch jetzt ein gutes Schlusswort. Oder?
So ist es.
Hey Esther, wie schön, dass du da warst. Wir haben uns ja irgendwann vor vielen, vielen Jahren kennengelernt. Da habe ich dich schon mal interviewt für so ein Format.
Ey,
da hast
so
du
cool.
angefangen mit Mucke und ich angefangen mit so Interviewbums und so. Deshalb schließt sich heute der Kreis. Voll
so schön.
Ey,
danke.
Viel Erfolg für die nächsten Singles. Es kommt ein Album, es kommt eine Tour.
Yes.
Und es wird ein krasses Jahr für dich.
Ja, ich habe auf jeden Fall zu tun, aber es war so schön, endlich mal mit euch tatsächlich wieder zu quatschen. Das ist so schön, wenn man sich irgendwie alle paar Jahre mal irgendwie wieder so ein komplettes Update macht. Und das ist voll schön, auch zu sehen, wie es dir geht, was du machst, wie es euch geht. Ihr macht das richtig toll, ich bin Fan und ich freue mich sehr, jetzt ein Teil davon zu sein.
Bruder, was für eine Profi-Abmoderation. I cannot, Alter. Wie ich reingekommen bin, bist du rausgegangen.
So, Papa.
Vielen, vielen Dank.
Bis in zwei Wochen.
Tschüss.
Tschüssi.
Ciao.